Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Ihr hört Shutter Island, gelesen von mir. Gönn dir schönes Lauschen.
In Teddys linkem Ohr begann es zu pochen. Und wie läuft es bislang für Sie? Corley hob ein Blatt des Notizbuchs an, warf einen flüchtigen Blick auf das darunter und ließ das obere wieder fallen.
Nicht so gut. Meine Hoffnungen waren zu hoch gesteckt.
Er schaute Teddy mit dem Blick an, den er am zweiten Morgen auf der Treppe und bei der Personalbesprechung kurz vor dem Orkan aufgesetzt hatte, und diese Miene passte so gar nicht zum Gesicht des Mannes, passte nicht zur Insel, zum Leuchtturm, zu dem schrecklichen Spiel, das hier gespielt wurde. Mitleid. Wenn Teddy es nicht besser gewusst hätte, dann hätte er geschworen, es sei Mitleid. Er sah zur Seite, schaute sich in dem kleinen Raum um, musterte die Laken an den Wänden.
»So sieht's hier also aus.«
»So sieht's hier aus«, bestätigte Corley. »Im berühmten Leuchtturm, dem heiligen Gral. Die große Wahrheit, die Sie gesucht haben. Erfüllt er Ihre Erwartungen oder übertrifft er sie sogar?«
»Ich habe den Keller noch nicht gesehen.«
»Es gibt hier keinen Keller. Dies ist ein Leuchtturm.«
Teddy betrachtete sein Notizbuch auf dem Tisch.
»Das sind Ihre Notizen zum Fall, ja«, sagte Corley. »Sie lagen zusammen mit Ihrer Jacke im Wald in der Nähe meines Hauses. Sie haben mein Auto in die Luft gejagt.«
Corley schüttelte den Kopf.
»Haben Sie auch nur eine Sekunde lang geglaubt, dass wir Sie auf die Fähre lassen würden? Selbst wenn Sie als Ablenkungsmanöver die ganze Insel in die Luft gejagt hätten, was glauben Sie, was passiert wäre?«
Teddy zuckte mit den Schultern.
»Sie sind allein«, sagte Corley, »und alle Menschen auf dieser Insel hatten heute Morgen nur eine Aufgabe, Sie nicht zur Fähre kommen zu lassen. Mir will Ihre Logik einfach nicht einleuchten.«
»Es war die einzige Möglichkeit«, entgegnete Teddy. »Ich musste es versuchen.«
Verwirrt sah Corley ihn an und murmelte,
»Mensch, ich hab das Auto so geliebt.«
Dann sah er auf seinen Schoß hinab.
»Haben Sie Wasser?«, fragte Teddy.
Kurz wog Corley die Frage ab, dann drehte er sich mit dem Stuhl um. Auf der Fensterbank hinter ihm standen zwei Gläser und ein Krug. Er goss Wasser ein und reichte Teddy ein Glas über den Tisch. Teddy leerte es in einem Schluck.
»Trockener Mund, was?«, fragte Corley. »Und egal, wie viel Sie trinken, es wird nicht besser?«
Er schob den Krug über den Tisch. Teddy goss sich nach.
»Zitternde Hände. Das wird noch ziemlich schlimm. Was machen die Kopfschmerzen?«
Kaum hatte er gefragt, spürte Teddy einen heißen, bohrenden Schmerz hinter dem linken Auge, der sich bis hoch zur Schläfe zog, dann zur Schädeldecke und an der anderen Seite hinunter bis in den Kiefer fuhr.
»Nicht viel«, sagte er. »Wird noch schlimmer.«
Teddy trank etwas.
»Weiß ich, hat mir die Ärztin gesagt.«
Lächelnd lehnte sich Corley zurück und tippte mit dem Stift auf seinen Notizblock.
»Wer soll das schon wieder sein?«
»Wie sie heißt, weiß ich nicht«, erwiderte Teddy. »Aber sie hat früher mit Ihnen gearbeitet.«
»Aha. Und was genau hat sie Ihnen erzählt?«
»Dass es 4 Tage dauert, bis die Neuroleptika im Blut eine Konzentration erreichen, die sich bemerkbar macht. Sie hat den trockenen Mund, die Kopfschmerzen und das Zittern vorausgesagt.«
»Das kommt aber nicht von Neuroleptika.«
»Wovon denn dann?«
»Vom Entzug«,
sagte Corley. Corley grinste wieder, schaute Gedanken verloren, schlug den letzten Eintrag in Teddys Notizbuch auf und schob es ihm über den Tisch zu.
»Das ist doch Ihre Handschrift, oder?«
Teddy warf einen Blick darauf.
»Ja.«
»Die letzte Geheimbotschaft?«
»Ja, das ist ein Code.«
Corley tippte auf das Blatt.
»Haben Sie Lust, ihn jetzt zu knacken?«
Teddy betrachtete die 8 Zahlen und Buchstaben. 20, T, 5, E, 4, D, 19, S, 2, B, 18, R, 21, U, 9, I. Ein Draht stach ihm von hinten ins Auge.
»Ich bin im Moment nicht besonders gut drauf. Ich möchte warten, bis mein Kopf nicht mehr dröhnt.«
»Gut.
Was für ein Entzug?« fragte Teddy. »Was haben Sie mir gegeben?«
Corley ließ die Fingerknöchel knacken und lehnte sich mit einem erschaudernden Gähnen auf dem Stuhl zurück.
»Chlorpromazin. Hat so seine Nebenwirkungen. Leider ziemlich viele. Es gefällt mir nicht so richtig. Vor den neuesten Zwischenfällen hatte ich vor, sie auf Imipramin umzustellen, aber das ist jetzt wohl nicht mehr möglich.«
Corley beugte sich vor.
»Normalerweise bin ich kein großer Anhänger der Pharmakologie, aber in Ihrem Fall sehe ich keine andere Möglichkeit.«
»Imipramin?«
»Manche nennen es auch Tofranil.«
Teddy lächelte.
»Und Chlorpromazin?«
Corley nickte.
»Chlorpromazin. Das haben Sie momentan im Blut. Es verursacht die Entzugserscheinung. Wir haben es Ihnen die letzten 2 Jahre verabreicht.«
Teddy musste schmunzeln.
»Hören Sie, ich weiß, dass Sie wirklich großen Einfluss haben. Sie müssen nicht derartig übertreiben.«
»Ich übertreibe überhaupt nichts.«
»Sie haben mich 2 Jahre mit Drogen behandelt?«
»Ich bevorzuge den Ausdruck Medikamente.«
»Und da hatten Sie einen auf der Dienststelle in Boston, der für Sie gearbeitet hat, oder wie? Der mir jeden Morgen was in den Kaffee getan hat? Oder warten Sie, vielleicht haben Sie einen in dem Zeitungsladen sitzen, wo ich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit meinen Kaffee hole. Das wäre einfacher. Sie haben also seit 2 Jahren einen in Boston, der mir Drogen unterschiebt.«
»Nicht in Boston«, sagte Corley ruhig. »Hier.«
»Hier?« Er nickte.
»Hier. Sie sind seit 2 Jahren hier. Als Patient dieser Einrichtung.«
Nun hörte Teddy die Flut kommen. Wütend warf sie sich gegen die Steilklippen. Er faltete die Hände, um das Zittern zu unterdrücken, und versuchte, das Pochen hinter den Augen zu ignorieren, das immer heißer und drängender wurde.
»Ich bin ein Marschall der Bundesregierung«, sagte Teddy.
»Sie waren mal ein Marschall der Bundesregierung«, korrigierte Corley.
»Ich bin einer«, entgegnete Teddy. »Ich bin Marschall der Vereinigten Staaten. Am Montagmorgen, den 22. September 1954, habe ich mich in Boston auf den Weg gemacht.«
»Wirklich?«
sagte Corley.
»Und am Tag davor? Am Sonntag? Können Sie sich noch an den Sonntag erinnern? Können Sie mir erzählen, was Sie da gemacht haben? Können Sie mir irgendwas über den Tag erzählen, bevor Sie auf der Toilette der Fähre aufgewacht sind?«
Und das konnte Teddy. Nun, er hätte es gekonnt, aber der verfluchte Draht in seinem Kopf bohrte sich von hinten durch seine Augen in die Nebenhöhlen. »Also gut, erinnere dich. Sag ihm, was du Sonntag gemacht hast. Du bist von der Arbeit gekommen. Du bist zur Wohnung auf der Buttonwood gefahren. Nein, nein, nicht auf der Buttonwood. Die Wohnung ist abgebrannt, weil Ladis sie in Brand gesetzt hat. Nein, nein. Wo wohnst du nochmal? Herrgott.« Er hatte das Haus vor Augen. »Ja, genau. Die Wohnung in der Castlemont. Genau, Castlemont Avenue. Am Fluss. Gut. Okay, ruhig bleiben. Du bist in die Wohnung auf der Castlemont gefahren, hast was gegessen, Milch getrunken und bist ins Bett gegangen. Richtig?
Richtig.«
»Was ist hiermit?« fragte Corley. »Konnten Sie schon einen Blick auf das hier werfen?«
Er schob Laddes Aufnahmeformular über den Tisch.
»Nein.«
»Nein?«
Corley pfiff vor sich hin.
»Deswegen sind Sie doch hergekommen. Wenn Sie den Zettel Senator Hurley zeigen würden, der Beweis für den 67. Patienten, den es, wie wir behaupten, nicht gibt, würde uns das Dach vom Kopf fliegen.«
»Stimmt.«
»Verdammt, ja, das stimmt. Und trotzdem hatten Sie in den vergangenen 24 Stunden keine Minute Zeit, einen kurzen Blick drauf zu werfen.«
»Nochmal, es war alles ein bisschen
hektisch.« »Ja, verstehe ich. Nun, dann sehen Sie es sich jetzt an.«
Teddy las den betreffenden Namen, das Alter, das Datum der Aufnahme von Laddis. Unter Kommentar stand Hochintelligenter Patient mit starken Wahnvorstellungen, hohes Gewaltpotenzial, äußerst leicht erregbar, zeigt keine Reue für seine Tat, sondern verdrängt sie. In seiner Erinnerung hat es die Tat nie gegeben, hat sich eine höchst komplizierte, penibel durchdachte Vorstellungswelt erschaffen, die ihn derzeit daran hindert, sich seiner Tat zu stellen. Darunter eine Unterschrift: Dr. L. Sheehan.
»Hört sich ganz richtig an«, sagte Teddy. »In Bezug auf wen?«
»Auf Laddis.«
Corley erhob sich. Er ging zur Wand und zog ein Laken herunter. In 15 Zentimeter großen Druckbuchstaben standen dort vier Namen: Edward Daniels, Andrew Laddis, Rachel Solando, Dolores Channel. Teddy wartete, aber Corley wartete offenbar auch, und so sprach eine geschlagene Minute lang keiner von beiden. Schließlich sagte Teddy:
»Ich nehme an, Sie wollen mir was sagen.« »Sehen Sie sich die Namen an. Ihr Name, der Name von Patient Nummer 67, der Name der Vermissten und der Ihrer Ehefrau. Da haben Sie das Gesetz der Vier.«
»Wie denn das?« Teddy rieb sich die Schläfe, wollte den Draht fortmassieren.
»Na, Sie sind doch das Genie im Kotbrechen. Sagen Sie es mir.«
»Was soll ich Ihnen sagen?«
»Was haben die Namen Edward Daniels und Andrew Laddis gemeinsam?«
Eine Weile betrachtete Teddy seinen Namen und den von Laddis.
»Sie haben beide 13 Buchstaben.«
»Ja, stimmt«, sagte Corley. »Stimmt genau. Was noch?«
Teddy starrte sie an.
»Nichts?«
»Ach, ich bitte Sie.«
Corley zog den Laborkittel aus und legte ihn über die Stuhllehne.
»Nein, ich sehe nichts. Nur 13 Buchstaben.«
Mit dem Handrücken schlug Corley gegen das Laken.
»Ich bitte Sie!«
Teddy schüttelte den Kopf. Ihm war schlecht. Die Buchstaben hüpften. Teddy starrte die Buchstaben an, bis sie ineinander übergingen.
»Nichts!«
Corley schrie.
»Es sind dieselben Buchstaben!«
Teddy beugte sich vor, damit die Buchstaben nicht mehr tanzten.
»Was?
Es sind dieselben Buchstaben!«
»Nein!«
»Die Namen sind Anagramme!«
»Nein!«
sagte Teddy wieder.
»Nein!«
Corley runzelte die Stirn und fuhr mit der Hand über die Namen.
»Das sind exakt dieselben Buchstaben. Sehen Sie her. Edward Daniels, Andrew Laddis. Dieselben Buchstaben. Sie sind ein Meister im Dechiffrieren. Im Krieg haben Sie sogar überlegt, ob Sie nicht Codebrecher werden sollten, stimmt's? Jetzt sehen Sie her und sagen Sie mir, dass das nicht dieselben Buchstaben sind.«
»Nein!«
Teddy drückte die Handballen gegen die Augen. Er wusste nicht, ob er klarer sehen oder das Licht verschwinden lassen wollte.
»Es ist aber so. Öffnen Sie die Augen. Sehen Sie her.«
Teddy öffnete die Augen, schüttelte aber weiter den Kopf. Die Buchstaben tanzten hin und her. Corley schlug mit dem Handrücken gegen die untere Zeile.
»Dann versuchen Sie es hiermit. Dolores Channel und Rachel Solando. Jeweils 13 Buchstaben. Möchten Sie mir sagen, was die beiden gemeinsam haben?«
Teddy wusste, was er sah, und gleichzeitig wusste er, dass es nicht möglich war.
»Nein? Können Sie das auch nicht begreifen?«
»Es kann nicht sein.«
»Aber es ist so«, sagte Corley. »Wieder dieselben Buchstaben. Anagramme. Sie sind gekommen, um die Wahrheit zu erfahren? Das hier ist die Wahrheit, Andrew.«
»Teddy«,
sagte Teddy. Corley sah auf ihn hinab. Wieder bekam er diesen eigenartigen, mitleidigen Blick.
»Sie heißen Andrew Laddis«, sagte Corley. »Der 67. Patient dieses Krankenhauses, das sind Sie, Andrew.«
»Schwachsinn!«
Teddy schrie es heraus. Der Schrei fuhr ihm quer durch den Kopf.
»Sie heißen Andrew Laddis«,
wiederholte Corley.
»Vor 22 Monaten wurden Sie auf gerichtliche Verfügung hier eingeliefert.«
Teddy winkte ab.
»So tief könnt doch nicht mal Ihr sinken.«
»Sehen Sie sich die Unterlagen an. Bitte, Andrew. Sie wurden hier vor 2 Jahren eingeliefert, weil Sie ein furchtbares Verbrechen begangen haben. Die Gesellschaft kann Ihnen nicht vergeben, aber ich kann es. Andrew, Sehen Sie mich an!«
Teddys Blick wanderte von Corleys ausgestreckter Hand den Arm hinauf über die Brust bis zu Corleys Gesicht. Jetzt flossen die Augen des Mannes fast über vor geheucheltem Mitleid und aufgesetztem Anstand.
»Ich heiße Edward Daniels.« »Nein!«
Erschöpft, fast resigniert, schüttelte Corley den Kopf.
»Sie heißen Andrew Laddis. Sie haben eine schreckliche Tat begangen und können sie sich nicht verzeihen. Deshalb sind sie in die Rolle eines anderen geschlüpft. Sie haben eine dichte, komplexe Geschichte gewoben, in der sie der Held sind, Andrew. Sie reden sich ein, sie seien noch immer Marshall und mit der Untersuchung eines Falls beauftragt. Sie glauben, sie hätten eine Verschwörung aufgedeckt. Deshalb untermauern all unsere Beteuerungen des Gegenteils nur ihr Hirngespinst, wir hätten uns gegen sie verschworen. Möglicherweise könnten wir es dabei belassen, könnten sie in ihrer Fantasiewelt leben lassen, mir wäre es recht. Wenn sie keine Gefahr darstellen würden, wäre mir das sehr recht. Aber sie sind gewalttätig, äußerst gewalttätig. Und durch ihre militärische und polizeiliche Ausbildung sind sie auch noch ein Profi. Sie sind der gefährlichste Patient hier. Wir werden nicht mit Ihnen fertig. Wir haben beschlossen, sehen Sie mich an.
Teddy schaute auf. Corley beugte sich über den Tisch, seine Augen flehten.
Wir haben beschlossen, wenn wir Sie jetzt nicht von Ihren Wahnvorstellungen abbringen können, in diesem Moment, dann werden wir bleibende Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Sie niemals wieder jemanden verletzen können. »Verstehen Sie, was ich sage?«
Ein Augenblick lang, eine Zehntelsekunde lang, hätte Teddy ihm beinahe geglaubt. Dann grinste er.
»Eine schöne Geschichte haben Sie sich da ausgedacht, Doktor. Wer ist der Böse? Sheehan?«
Teddy sah sich kurz zur Tür um.
»Er ist langsam fällig, finde ich.« »Sehen Sie mich an«, sagte Corley. »Sehen Sie mir in die Augen!«
Teddy gehorchte. Vor Schlafmangel hatte Corley rote, wässrige Augen. Aber da war noch etwas. Nur was? Teddy hielt Corleys Blick stand, analysierte ihn. Dann wusste er es. Unter anderen Umständen hätte er geschworen, Corley habe ein gebrochenes Herz.
»Hören Sie«, sagte Corley, »Sie haben nur noch mich. Ich bin der Einzige, der je für Sie eingetreten ist. Ich höre mir diese Geschichte jetzt seit 2 Jahren an. Ich kenne jede Kleinigkeit, jedes Detail. Die Codes, der vermisste Kollege, der Sturm, die Frau in der Höhle, die bösen Experimente im Leuchtturm. Ich kenne Noyce und den fiktiven Senator Hurley. Ich weiß, dass Sie ständig von Dolores träumen, dass Ihr Bauch tropft und Sie völlig durchnässt ist. Ich kenne die Holzstämme.
»Sie sind ein Haufen Scheiße«, sagte Teddy.
»Woher sollte ich das sonst alles wissen?«
Teddy zählte die Argumente an seinen zitternden Fingern ab.
»Ich habe hier gegessen, Ihren Kaffee getrunken, Ihre Zigaretten geraucht. Herrgott, an dem Morgen, als ich ankam, habe ich 3 angebliche Aspirin von Ihnen genommen. An einem Abend haben Sie mir Drogen eingeflößt. Sie saßen neben mir, als ich aufgewacht bin. Seitdem habe ich mich verändert.« Da fing alles an, an dem Abend, als ich die Migräne hatte. Was haben Sie mir da gegeben?
Corley lehnte sich zurück. Er verzog das Gesicht, als würde er Säure schlucken, und sah aus dem Fenster.
»Ihnen läuft die Zeit davon«, flüsterte er. »Ich hatte 4 Tage Zeit. Die sind jetzt fast um.«
»Dann lassen Sie mich gehen. Ich fahre zurück nach Boston und reiche eine Klage bei meinen Vorgesetzten ein. Aber das soll Sie nicht stören. Sie haben so einflussreiche Freunde, da wird bestimmt nicht viel draus werden.«
»Nein, Andrew«, erwiderte Corley. »Ich habe so gut wie keine Freunde mehr. Seit 8 Jahren kämpfe ich hier meinen Kampf. Inzwischen hat sich der Wind leider gedreht. Ich werde verlieren. Meine Stelle, die Gelder... Ich habe vor dem gesamten Kuratorium geschworen, ich würde das ungewöhnlichste Rollenspiel durchführen, das es je in der Psychiatrie gegeben hat, um Sie damit zu retten, um Sie damit zurückzuholen. Aber jetzt sieht es so aus, als ob ich mich geirrt hätte.«
Seine Pupillen weiteten sich, Er drückte die Hand gegen das Kinn, als renke er sich den Kiefer ein. Dann ließ er die Hand sinken und schaute Teddy an.
»Verstehen Sie das nicht, Andrew? Wenn Sie versagen, versage auch ich. Wenn ich versage, ist alles vorbei.«
»Oh, das tut mir aber leid«, sagte Teddy.
Draußen krächzten Möwen. Teddy roch Salz, Sonne und feuchten Sand.
»Versuchen wir es mal andersrum«, schlug Corley vor. »Glauben Sie, es ist Zufall, dass Rachel Solando, übrigens ein reines Produkt ihrer Fantasie, genau dieselben Buchstaben im Namen hat wie ihre tote Frau und dass sie ebenfalls ihre Kinder getötet hat?«
Teddy stand auf. Das Zittern ließ seine Arme von den Schultern abwärts beben.
»Meine Frau hat ihre Kinder nicht umgebracht. Wir hatten keine Kinder.«
»Sie hatten keine Kinder?«
Corley ging zur Wand.
»Wir hatten keine Kinder, Sie dummes Arschloch!«
»Oh, gut.«
Corley zog das nächste Laken herunter. Zum Vorschein kam eine Tatortzeichnung, Fotos eines Sees und Fotos von drei toten Kindern. Dazu Namen, ebenfalls in großen Druckbuchstaben geschrieben: Edward Laddis, Daniel Laddis, Rachel Laddis. Teddy senkte den Blick und starrte auf seine Hände. Sie hüpften, als gehörten sie nicht zu ihm. Wäre es möglich gewesen, hätte er sich auf sie gestellt.
»Ihre Kinder, Andrew. Wollen Sie sich hier hinstellen und leugnen, dass es sie gegeben hat? Wollen Sie das wirklich behaupten?«
Teddy wies mit dem Kinn auf die Fotos.
»Das sind die Kinder von Rachel Solando. Das ist die Tatortzeichnung von Rachel Solandos Haus am See.« »Das ist Ihr Haus. Sie sind dorthin gezogen, weil die Ärzte es Ihnen geraten haben, wegen Ihrer Frau. Erinnern Sie sich nicht? Sie hatte Ihre vorherige Wohnung versehentlich in Brand gesetzt. Bringen Sie Ihre Frau raus aus der Stadt, haben die Ärzte geraten. Sie braucht eine ländlichere Umgebung. Vielleicht geht es ihr dort besser.«
»Sie war nicht krank.
Sie war geisteskrank, Andrew.«
»So heiße ich nicht, verflucht doch mal. Sie war nicht geisteskrank.«
»Ihre Frau war klinisch depressiv. Sie war erwiesenermaßen manisch depressiv. Sie war...«
»War sie nicht«, sagte Teddy.
»Sie war lebensmüde. Sie hat ihre Kinder verletzt. Aber sie wollten es einfach nicht sehen. Sie waren der Ansicht, ihre Frau solle sich zusammenreißen. Sie redeten sich ein, geistige Gesundheit könne man erzwingen. Sie bräuchte sich doch bloß ihrer Verantwortung klar zu werden. Ihrer Verantwortung gegenüber ihnen, gegenüber den Kindern. Sie tranken immer mehr. Sie haben sich in ihrer eigenen Welt eingeschlossen. Sie blieben länger fort. Sie haben alle Warnungen ignoriert. Sie haben in den Wind geschlagen, was die Lehrer sagten, der Pastor der Gemeinde, die Familie ihrer Frau.
Meine Frau war nicht geisteskrank.
Und warum? Weil sie sich geschämt haben. Ihre Frau hat nur ein einziges Mal mit einem Psychiater gesprochen, und zwar, nachdem sie versucht hatte, sich umzubringen und ins Krankenhaus kam. Das konnten nicht mal sie verhindern. Man sagte ihnen, sie sei eine Gefahr für sich selbst. Man sagte ihnen, sie sei eine Gefahr für die Kinder. Unzählige Male sind sie gewarnt worden.
Wir hatten keine Kinder. Wir hätten gerne welche gehabt, aber sie konnte keine Kinder bekommen.
Oh Gott. Teddys Kopf fühlte sich an, als treibe jemand mit einem Nudelholz Glassplitter hinein.
»Kommen Sie her«, sagte Corley. »Kommen Sie her und lesen Sie die Namen unter den Tatortfotos. Es wird Sie interessieren, festzustellen...«
»Die kann man fälschen. Die kann sich jeder ausdenken.«
»Sie flüchten sich in Ihre Fantasiewelt. Unablässig. Sie können es einfach nicht lassen, Andrew. Sie haben mir von den Kindern erzählt. Haben Sie in letzter Zeit wieder von den zwei Jungen und dem kleinen Mädchen geträumt? Hat das kleine Mädchen Sie zu Ihrem Grabstein geführt?« »Sie sind ein schlechter Seemann, Andrew. Wissen Sie, was das bedeutet? Es bedeutet, dass Sie ein schlechter Vater sind. Sie haben Ihre Kinder nicht übers Meer gelotst, Andrew. Sie haben sie nicht gerettet. Möchten Sie über die Holzstämme sprechen? Kommen Sie her und sehen Sie sich die toten Kinder an. Und dann sagen Sie mir, dass es nicht die Kinder aus Ihren Träumen sind.«
»Schwachsinn!«
»Dann sehen Sie sich das an. Kommen Sie her und schauen Sie.«
Sie flößen mir Drogen ein. Sie bringen meinen Kollegen um. Sie sagen, ich hätte nie existiert. Sie werden mich hier einschließen, weil ich weiß, was Sie im Schilde führen. Ich weiß Bescheid über Ihre Experimente. Ich weiß, was Sie den Schizophrenen verabreichen. Ich weiß von Ihrem großzügigen Umgang mit der Lobotomie, von Ihrer völligen Missachtung des Nürnberger Codes. Ich bin Ihnen auf den Fersen, Doktor.
Ach ja?
Corley lehnte sich gegen die Wand und verschränkte die Arme.
Dann klären Sie mich bitte auf. Sie haben sich in den vergangenen 4 Tagen hier umgesehen. Sie hatten Zugang zu jedem Winkel. Wo sind denn unsere Nazi-Ärzte? Wo sind unsere gruseligen Operationssäle?
Corley ging zum Tisch und schaute kurz in seinen Aufzeichnungen nach.
Glauben Sie immer noch, dass wir die Patienten einer Gehirnwäsche unterziehen, Andrew? Dass wir seit Jahrzehnten Experimente durchführen, um was zu erschaffen? Wie haben Sie sich noch gleich ausgedrückt? Ach ja, eine Geisterarmee. Mörder.
Corley schmunzelte.
Ich meine, eines muss ich Ihnen lassen, Andrew, auch wenn momentan die Paranoia richtiggehend um sich greift. Ihre Geschichten schießen den Vogel ab.
Mit zitterndem Finger zeigte Teddy auf den Arzt. In dieser Anstalt wird mit Patienten experimentiert. Sie vertreten radikale Ansätze. Sie nehmen nur die gefährlichsten Patienten.
Stimmt auch. Mit einem Zusatz. Die gefährlichsten und die wahnhaftesten.
Und Sie führen Experimente durch.
Ja.
Corley klatschte in die Hände und verbeugte sich.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Chirurgische Experimente. Corley hob einen Finger.
Nein, das nicht. Wir experimentieren nicht chirurgisch. Schneiden ist unser letzter Ausweg. Und der letzte Ausweg wird immer nur gegen meinen wortmächtigsten Einspruch genommen. Dennoch, ich bin nur ein Einzelner und nicht mal ich kann jahrzehntealte Behandlungsmethoden über Nacht ändern.
Sie lügen. Corley seufzte.
Beweisen Sie mir, dass Ihre Theorie stichhaltig ist. Ein einziger Beweis würde mir genügen.
Teddy schwieg.
Und auf alle Beweise, die ich vorgelegt habe, sind Sie einfach nicht eingegangen.
Weil es überhaupt keine Beweise sind, das ist alles fingiert. Corley drückte die Hände gegeneinander und hob sie an die Lippen, als bete er. Lassen Sie mich runter von der Insel, sagte Teddy. Als von der Bundesregierung ernannter Polizeibeamter fordere ich Sie auf, mich gehen zu lassen. Kurz schloss Corley die Augen. Als er sie wieder öffnete, waren sie klarer und härter.
Na gut. Ich gebe mich geschlagen, Marshall. Hier. Ich will es Ihnen leicht machen.
Er nahm eine Schatulle aus weichem Leder vom Boden, löste die Schnallen, schlug sie auf und warf Teddys Revolver auf den Tisch.
Das ist Ihre Dienstwaffe, nicht wahr?
Teddy starrte sie an.
Das da im Griff sind Ihre Anfangsbuchstaben, stimmt's?
Teddy betrachtete sie. Schweiß rann ihm in die Augen.
Ja oder nein, Marshall? Ist das Ihr Revolver?
Teddy sah die Kerbe im Lauf. Sie stammte von dem Schuss, den Philip Stax auf ihn abgegeben hatte. Stax hatte nur die Waffe getroffen und war von seinem eigenen Querschläger getötet worden. Teddy sah die Initialen E.D. im Griff, ein Geschenk von seiner Einheit, nachdem er den Schusswechsel mit Bracken Main gehabt hatte. Und da, an der Unterseite des Abzugbügels, war das Metall zerkratzt und leicht abgeschürft, weil er sie bei einer Verfolgungsjagd im Winter 1949 in St. Louis hatte fallen lassen.
Ist das Ihre Dienstwaffe?
Ja.
Nehmen Sie sie, Marshall. Prüfen Sie, ob sie geladen ist.
Teddy nahm die Waffe vom Tisch und wog sie in der Hand.
Ist sie geladen?
Fragte Corley.
Ja.
Corley nickte.
Dann legen Sie los. Denn nur so werden Sie jemals die Insel verlassen können.
Teddy wollte den Arm mit der anderen Hand stützen, doch die zitterte ebenfalls. Er holte mehrmals tief Luft, atmete langsam aus, versuchte trotz des Schweißes in den Augen und zitterndem Körper auf Corley zu zielen. Er war höchstens einen halben Meter entfernt, aber schwankte hin und her, auf und nieder, als ständen sie beide auf einem Schiff auf hoher See.
»Sie haben noch 5 Sekunden, Marshall!«
Corley zog das Feldtelefon aus dem Kasten und drehte an der Kurbel. Er hielt den Hörer an den Mund.
»Noch 3 Sekunden.
Drücken Sie ab oder bleiben Sie den Rest Ihres Lebens auf dieser Insel.
Teddy spürte das Gewicht des Revolvers. Es könnte klappen, trotz des Zitterns, wenn er seine Chance jetzt ergriff, wenn er Corley und alle anderen tötete, die draußen warteten.
Direktor, Sie können ihn jetzt hochschicken, sagte Corley.
Teddys Blick wurde klar, das Zittern ebbte ab zu einem schwachen Beben. Er zielte auf Corley, der den Hörer zurücklegte. Corley bekam einen neugierigen Gesichtsausdruck, als würde ihm erst jetzt klar, dass Teddy noch immer die Möglichkeit hatte, Schluss zu machen. Corley hob die Hand. Und Teddy schoss ihm in die Brust. Dann hob er die Hände 2 Zentimeter höher und schoss Corley ins Gesicht. Mit Wasser. Corley runzelte die Stirn, blinzelte mehrmals, zog ein Taschentuch hervor. Hinter Teddy öffnete sich die Tür. Teddy wirbelte auf dem Stuhl herum und zielte auf den eintretenden Mann.
»Nicht schießen«, sagte Chuck. »Ich habe meinen Regenmantel vergessen.«
Corley fuhr sich mit dem Taschentuch übers Gesicht und setzte sich wieder. Chuck ging um den Tisch herum zu Corley. Teddy drehte den Revolver in der Hand und starrte ihn an. Chuck nahm auf der anderen Seite des Tisches Platz. Er trug einen Laborkittel.
»Ich dachte, du wärst tot«, sagte Teddy.
»Nein«,
sagte Chuck. Plötzlich fiel es Teddy schwer, Wörter zu artikulieren. Er merkte, dass er zu stottern begann, genau wie die Ärztin vorausgesagt hatte.
»Ich wäre für dich gestorben, um dich hier rauszubringen.
Er ließ die Waffe auf den Tisch fallen. Jegliche Kraft schwand aus seinem Körper. Er sackte auf den Stuhl. Er konnte nicht mehr.
»Es tut mir aufrichtig leid«, sagte Chuck. »Dr. Corley und ich haben uns wochenlang den Kopf zerbrochen, bevor wir das so inszeniert haben. Ich wollte nicht, dass Sie sich hinterher verraten fühlen. Ich wollte Ihnen keine ungebührlichen Schmerzen bereiten. Das müssen Sie mir glauben. Aber wir wussten, dass es keine andere Möglichkeit gibt.« »Uns sitzt ein wenig die Zeit im Nacken«, erklärte Corley. »Das hier war unser letzter verzweifelter Versuch, Sie zu retten, Andrew. Ein radikaler Plan, selbst für unsere Verhältnisse, aber ich hatte gehofft, er würde funktionieren.«
Teddy wollte sich den Schweiß aus den Augen wischen, verrieb ihn aber nur. Verschwommen sah er Chuck vor sich.
»Wer bist du?«,
fragte er. Chuck streckte ihm über den Tisch die Hand entgegen.
»Dr. Lester Sheehan«, sagte er.
Teddy ignorierte die Hand und Sheehan zog sie wieder zurück.
»Ich hab dir also ständig erzählt«, sagte Teddy und zog die Nase hoch, »dass wir unbedingt Sheehan finden müssen, obwohl du selbst Sheehan bist.«
Sheehan nickte.
»Du hast mich Chef genannt, mir Witze erzählt, mich bei Laune gehalten, mich die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen. Stimmt das, Lester?«
Teddy schaute Sheehan an. Der Arzt versuchte, Teddys Blick standzuhalten, aber es gelang ihm nicht. Er schielte auf seine Krawatte und spielte mit ihr herum.
»Ich musste sie im Auge behalten. Ich musste sicher gehen, dass ihnen nichts passiert.«
»Dass mir nichts passiert?«
wiederholte Teddy.
»Na, das erklärt ja alles. Die moralische Rechtfertigung.«
Sheehan ließ die Krawatte fallen.
»Wir kennen uns seit 2 Jahren, Andrew.«
»So heiße ich nicht.«
»Seit 2 Jahren. Ich bin Ihr behandelnder Therapeut. Seit 2 Jahren. Sehen Sie mich an. Erkennen Sie mich wirklich nicht?«
Mit dem Aufschlag der Jacke wischte sich Teddy den Schweiß aus den Augen. Nun sah er klarer. Er sah Chuck. Den guten alten Chuck, der so unbeholfen mit Schusswaffen umging und Hände hatte, die nicht zu seinem Beruf passten. Denn es waren nicht die Hände eines Polizisten. Es waren die Hände eines Arztes.
»Du warst mein Freund«, sagte Teddy. »Ich hab dir vertraut. Ich hab dir von meiner Frau erzählt. Ich hab dir von meinem Vater erzählt. Ich bin eine Riesenklippe runtergeklettert, um nach dir zu suchen. Hast du dabei auch auf mich aufgepasst, dass mir nichts passiert? Du warst mein Freund, Chuck. Oh, Entschuldigung, Lester.«
Sheehan zündete sich eine Zigarette an und Teddy freute sich zu sehen, dass auch seine Hände zitterten. Zwar nur leicht, nicht annähernd so heftig wie Teddys, und das Zittern hörte auf, sobald die Zigarette angezündet war und Lester das Streichholz in den Aschenbecher geworfen hatte. Trotzdem. »Hoffentlich hast du es auch«, dachte Teddy. »Was immer es ist.«
»Ja«,
sagte Sheehan, und Teddy musste sich zwingen, nicht mehr Chuck in ihm zu sehen.
»Ich habe auf sie aufgepasst. Dass ich verschwunden bin, gehörte ebenfalls zu ihrem Fantasiegebilde. Ja, aber sie sollten Laddes Aufnahmeformular oben auf der Straße finden, nicht unten auf der Klippe. Es ist versehentlich runtergefallen. Als ich es aus der Gesäßtasche zog, hat es mir der Wind aus der Hand gerissen. Ich bin hinterhergeklettert, weil ich wusste, dass sie es sonst tun würden. Aber ich konnte mich vor Angst nicht bewegen, hockte da direkt unter dem Vorsprung. 20 Minuten später sind sie vor meiner Nase nach unten geklettert. Wirklich, nur 30 Zentimeter entfernt. Ich hätte sie beinahe berührt.«
Corley räusperte sich.
»Wir hätten die Sache fast abgeblasen, als wir sahen, dass sie diese Klippe runter wollten. Wäre vielleicht besser gewesen.«
»Abgeblasen.« Teddy kicherte verstohlen in die Faust.
»Ja«,
sagte Corley.
»Abgeblasen. Das Ganze war eine Inszenierung, Andrew. Ein...«
»Ich heiße Teddy.«
»Ein Schauspiel aus ihrer Feder. Wir haben ihnen nur geholfen, es aufzuführen. Aber das Stück funktioniert nur mit dem richtigen Ende und das war von vornherein, dass sie zu diesem Leuchtturm kommen.«
»Wie praktisch«, sagte Teddy und schaute sich um.
»Seit fast 2 Jahren erzählen sie uns nun schon diese Geschichte, dass sie hergekommen sind, um eine entlaufene Patientin zu suchen und dabei auf unsere Nazi-ähnlichen Methoden, auf Gehirnwäsche à la Sowjetunion gestoßen sind, dass die Patientin Rachel Solando ihre Kinder auf ähnliche Weise getötet hat, wie ihre Frau ihre gemeinsamen Kinder, dass sie irgendwann ganz nah dran waren, aber da wurde ihr Kollege aus dem Weg geräumt und sie mussten sich allein durchschlagen. Aber wir haben sie gepackt. Wir haben ihnen Drogen eingeflößt und dann wurden sie eingewiesen, ehe sie ihrem erfundenen Senator Hurley alles berichten konnten. Möchten Sie die Namen der aktuellen Senatoren des Staates New Hampshire sehen, Andrew? Ich hab sie da.«
Teddy lachte. Er lachte so heftig wie seit langem nicht mehr. Er lachte und hörte sein Gelächter widerhallen. Das Echo überschlug sich, vereinte sich mit den immer noch aus seinem Mund dröhnenden Lauten, wirbelte auf, lief an den Wänden hinunter und erhob sich wie eine Wolke draußen über die Brandung.
»Wie inszeniert man denn einen Hurricane?«
fragte Teddy und schlug auf den Tisch.
»Erklären Sie mir das mal, Doktor!« »Einen Hurricane kann man nicht inszenieren«,
sagte Corley.
»Nein«, sagte Teddy, »kann man nicht.«
Abermals schlug er auf den Tisch. Corley betrachtete Teddys Hand, dann sein Gesicht.
»Aber hin und wieder kann man einen vorhersagen, Andrew, insbesondere auf einer Insel.«
Teddy schüttelte den Kopf. Er grinste noch immer, auch wenn das Grinsen allmählich an Strahlkraft einbüßte, auch wenn er wahrscheinlich dümmlich und verletzlich aussah.
»Ihr gebt einfach nicht auf.« »Ein Orkan war unerlässlich für Ihre Geschichte«, erklärte Corley. »Wir haben lange gewartet.«
»Alles gelogen«, sagte Teddy.
»Gelogen? Dann erklären Sie mir die Anagramme. Erklären Sie mir, warum die Kinder auf den Fotos, Kinder, die Sie nie gesehen haben können, wenn es die von Rachel Solando sind, mit den Kindern in Ihren Träumen identisch sind. Erklären Sie mir, Andrew, warum ich zu Ihnen sagen konnte, als Sie durch diese Tür kamen, »Du bist ja ganz nass, Schatz. Glauben Sie, ich kann Gedanken lesen?«
»Nein«, entgegnete Teddy, »ich glaube, dass ich ganz nass war.« Einen Augenblick lang sah Corley aus, als würde er explodieren. Dann atmete er tief durch, faltete die Hände und beugte sich vor.
»Ihr Revolver ist mit Wasser gefüllt. Ihre Codes? Die Codes sagen doch alles, Andrew. Sie veräppeln sich selbst. Sehen Sie sich die Rätsel in Ihrem Notizbuch an. Das letzte. Sehen Sie sich die Botschaft an. 8 Buchstaben, 3 Zeilen. Die zu knacken müsste für Sie doch ein Kinderspiel sein. Los, sehen Sie nach.«
Teddy schaute auf das Blatt. 20 T 5 E 4 D 19 S 2 B 18 R 21 U 9 I.
»Uns läuft die Zeit weg«, sagte Lester Sheehan. »Sie müssen wissen, dass alles im Umschwung begriffen ist, in der Psychiatrie. Hier herrscht seit einiger Zeit Krieg und wir sind die Verlierer.«
T-E-D-S-B-R-U-I.
»Und?«
sagte Teddy geistesabwesend.
»Wer ist wir?« »Menschen«, sagte Corley, die nicht glauben, dass man dem Gehirn mit Eispickeln durch die Nase oder mit hohen Dosen gefährlicher Medikamente weiterhilft, sondern dass man nur durch ehrliche Selbsteinschätzung vorwärts kommt.
Durch ehrliche Selbsteinschätzung, wiederholte Teddy. Ach, das klingt ja nett. Drei Zeilen, hatte Corley gesagt.
Hören Sie mir zu, sagte Sheehan. Wenn wir das hier nicht schaffen, haben wir verloren. Nicht nur bei Ihnen. Im Moment haben die Chirurgen die Oberhand, aber das wird sich schnell ändern. Die Pharmazeuten werden an die Macht kommen und bei denen wird's nicht weniger barbarisch. Es sieht nur nicht so schlimm aus. Man wird weiterhin zombieähnliche Wesen verwahren, nur wird die Fassade der Öffentlichkeit genehmer sein. Hier, bei uns, hängt jetzt alles an Ihnen, Andrew.
Ich heiße Teddy, Teddy Daniels. Die erste Zeile lautete wahrscheinlich »Du«.
»Naring hat einen OP auf ihren Namen reserviert, Andrew.«
Teddy schaute auf. Corley nickte.
»Wir hatten 4 Tage Zeit. Wenn wir es nicht schaffen, werden sie operiert.«
»Woran operiert?« Corley schaute Sheehan an. Der musterte seine Zigarette. »Woran werde ich operiert?« wiederholte Teddy. Corley wollte antworten, aber Sheehan kam ihm mit erschöpfter Stimme zuvor.
»Es wird eine transorbitale Lobotomie vorgenommen.«
Teddy blinzelte und schaute wieder auf das Blatt. Das zweite Wort hieß »Bist«.
»Genau wie bei Noyce«, sagte er. »Wahrscheinlich wollen Sie mir noch erzählen, dass er auch nicht hier ist.« »Noyce ist hier«, gab Corley zu. »Und vieles von der Geschichte, die Sie, Dr. Sheehan, erzählt haben, trifft zu, Andrew. Aber er ist nie nach Boston zurückgekehrt.« Sie haben ihn nie im Gefängnis getroffen. Er ist seit August 1950 hier. Er war so weit, dass er von Station C auf Station A verlegt werden konnte. Aber dann wurde er von Ihnen angegriffen.
Teddy schaute von den letzten beiden Buchstaben auf.
Was habe ich? Sie haben ihn angegriffen, vor 2 Wochen. Sie haben ihn fast umgebracht.
Warum sollte ich sowas tun? Corley warf Sheehan einen Blick zu.
»Weil er sie Ladis genannt hat«, erklärte Sheehan.
»Nein, hat er nicht. Ich habe gestern mit ihm gesprochen und er...«
»Was hat er?«
»Auf jeden Fall hat er mich nicht Ladis genannt, so viel ist sicher.«
»Nein?«
Corley schlug sein Notizbuch auf.
»Ich habe hier eine Mitschrift Ihres Gesprächs. Die Bänder sind in meinem Büro, aber fürs Erste reicht er das Protokoll. Sagen Sie mir, ob Ihnen das bekannt vorkommt.«
Corley rückte die Brille zurecht, beugte sich über das Blatt.
»Ich zitiere. Es geht um dich, Ladis. Um was anderes ist es nie gegangen. Mit mir, das war Zufall. Ich war bloß der Türöffner.«
Teddy schüttelte den Kopf. »Dann nennt er mich doch nicht Ladis. Sie haben die Betonung verschoben. Er hat gesagt, hier geht's um dich.« Damit meinte er mich. »Und um Ladis.« Corley schmunzelte.
»Sie sind wirklich großartig.«
Teddy grinste.
»Dasselbe dachte ich gerade von Ihnen.«
Corley schaute in das Protokoll.
»Wie wär's hiermit? Können Sie sich erinnern, dass Sie Noyce gefragt haben, was mit seinem Gesicht passiert ist?«
»Sicher. Ich habe ihn gefragt, wer dafür verantwortlich ist.«
»Ihre genauen Worte waren, wer hat das getan? Stimmt das?«
Teddy nickte.
Und Noyce antwortete, ich zitiere wieder, »Du.«
»Ja, aber«, sagte Teddy. Corley betrachtete ihn wie ein Insekt unter der Lupe.
»Ja?«
Teddy hatte Schwierigkeiten, Wörter zu Sätzen zu formen, damit sie aufeinander folgten wie Güterwaggons.
»Er meinte damit«,
sagte Teddy langsam und bedächtig, »dass ich nicht verhindert habe, dass er wieder hier eingeliefert wurde. Und das hat indirekt dazu geführt, dass er zusammengeschlagen wurde. Er hat nicht gesagt, ich hätte ihn geschlagen.
Er sagte, du.«
Teddy zuckte mit den Schultern.
»Ja, aber das interpretiere ich anders als Sie.«
Corley blätterte um.
»Wie wäre es denn hiermit? Das hat Noyce auch gesagt. Die wussten Bescheid. Verstehst du das nicht? Die Leute hier wissen genau, was du vorhast. Die kennen deinen Plan. Das Ganze ist ein Spiel.
Ein hübsch inszeniertes Theater. Das alles hier ist für dich.«
Teddy lehnte sich zurück. »Ich kenne die ganzen Patienten, die ganzen Leute seit angeblich 2 Jahren und keiner hat ein Wort zu mir gesagt, als ich in den letzten 4 Tagen meine Vorstellung gab.«
Corley klappte das Notizbuch zu.
»Die Menschen hier sind daran gewöhnt. Sie fuchteln allen schon seit 2 Jahren mit ihrem Plastikausweis unter der Nase rum. Zuerst dachte ich, das mit dem Ausweis wäre eine gute Idee. Ich wollte sehen, wie sie darauf reagieren. Aber wie sie damit losgerannt sind, das hätte ich nicht im Traum erwartet. Bitte, sehen Sie in Ihrer Brieftasche nach. Sagen Sie mir, ob der Ausweis aus Plastik ist oder nicht, Andrew.«
»Zuerst mache ich den Code fertig.«
»Sie sind fast fertig. Nur noch 2 Buchstaben. Brauchen Sie Hilfe, Andrew?«
Corley beobachtete, wie er die Buchstaben auf dem Blatt kombinierte.
»Was steht da?«
Teddy lachte.
»Sagen Sie es uns.«
Teddy schüttelte den Kopf.
»Bitte, wir möchten mitlachen.«
Teddy sagte,
»Das haben Sie sich ausgedacht. Sie haben die Botschaften platziert. Sie haben aus dem Namen meiner Frau den Namen Rachel Solendo zusammengesetzt. Das waren alles Sie.«
Corley sprach langsam und deutlich.
»Was besagt die letzte Botschaft?«
Teddy drehte das Notizbuch um, damit sie es lesen konnten. »Du bist er.«
»Zufrieden?« fragte er. Corley stand auf. Er wirkte erschöpft, am Ende seiner Kräfte. In seiner Stimme lag eine Trostlosigkeit, die Teddy noch nicht gehört hatte.
»Wir haben gehofft. Wir haben gehofft, dass wir sie retten können. Wir haben unseren Ruf aufs Spiel gesetzt. Und jetzt wird sich rumsprechen, dass wir einem Patienten erlaubt haben, seine Wahnvorstellungen in die Tat umzusetzen und am Ende nichts dabei herausgekommen ist, außer ein paar verletzte Wächter und ein ausgebranntes Auto. Die berufliche Demütigung ist mir egal.«
Er sah aus dem kleinen Fenster.
»Vielleicht bin ich über dieses Krankenhaus hinausgewachsen. Oder es ist mir über den Kopf gewachsen. Irgendwann, Marshall, und das dauert nicht mehr allzu lange, werden die Menschen derart mit Medikamenten vollgepumpt werden, dass sie keine menschlichen Erfahrungen mehr machen können. Verstehen Sie das?«
Teddy rührte sich nicht.
»Nicht genau. Habe ich auch nicht erwartet.«
Corley nickte und verschränkte die Arme vor der Brust.
Einen Augenblick war es still im Raum. Nur der Wind und das Brechen der Wellen waren zu hören.
»Sie waren ein hochdekorierter Soldat mit hervorragender Nahkampfausbildung. Seit Sie hier sind, haben Sie 8 Wärter verletzt, die 2 heute nicht mitgerechnet, 4 Patienten und 5 Pfleger. Dr. Sheehan und ich haben uns so lange wie möglich für Sie eingesetzt, aber der Großteil des Klinikpersonals und alle Strafvollzugsangestellten fordern Ergebnisse von uns. Wenn nichts passiert, müssen Sie außer Gefecht gesetzt werden.«
Er löste sich vom Fenstersims, beugte sich über den Tisch und sah Teddy traurig und düster an.
»Das war unser letzter Versuch, Andrew. Wenn Sie nicht akzeptieren, wer Sie sind und was Sie getan haben, wenn Sie nicht versuchen, Ihre Wahnwelt zu verlassen, können wir nichts mehr für Sie tun.«
Er hielt Teddy die Hand hin.
»Nehmen Sie sie«, sagte er mit rauer Stimme. »Bitte, Andrew, ich möchte Sie retten.«
Teddy nahm die Hand. Er schüttelte sie kräftig. Er schenkte Corley seinen offensten Handschlag, seinen offensten Blick, lächelte und sagte,
»Ich heiße nicht Andrew.«
In Fußfesseln wurde er zu Station C geführt. Dort brachte man ihn in den Keller hinunter, wo die Männer aus den anderen Zellen ihn anschrien. Sie würden ihm Schmerzen zufügen. Sie würden ihn vergewaltigen. Einer schwor, er würde ihn aufknüpfen wie ein Schwein und einen Zeh nach dem anderen essen. Er blieb gefesselt, an jeder Seite ein Wärter, während eine Schwester mit einer Spritze in der Hand die Zelle betrat. Sie hatte orangerotes Haar und roch nach Seife.
Teddy erhaschte einen Hauch ihres Atems, als sie sich beim Spritzen vorbeugte. Er kannte sie.
»Sie haben Rachel gespielt«, sagte er. »Haltet ihn fest«, sagte sie.
Die Wärter hielten ihn an den Schultern fest, drückten seine Arme hinunter.
»Sie waren das. Mit gefärbten Haaren. Sie sind Rachel.« »Nicht bewegen«, sagte sie und bohrte ihm die Nadel in den Arm.
Er sah ihr in die Augen.
»Sie sind eine hervorragende Schauspielerin. Wirklich. Sie haben mich echt eingewickelt mit dem ganzen Kram über den guten alten Jim. Sehr überzeugend, Rachel.«
Sie senkte den Blick.
»Ich heiße Emily«, sagte sie und zog die Nadel heraus. »Und jetzt schlafen Sie.«
»Bitte«, flehte Teddy. Sie blieb in der Tür stehen und sah sich zu ihm um.
»Sie waren es«, sagte er.
Sie nickte nicht mit dem Kopf. Sie tat es mit den Augen. Ein unmerklicher Lidschlag. Und dann lächelte sie ihn so umwerfend an, dass er sie am liebsten aufs Haar geküsst hätte.
»Gute Nacht«, sagte sie.
Er merkte nicht mehr, dass die Wärter die Fußfesseln entfernten, hörte nicht, als sie gingen. Die Geräusche aus den anderen Zellen erstarben, vor seinen Augen wurde es bernsteingelb, und er hatte das Gefühl, als liege er rücklings auf einer feuchten Wolke und seine Hände und Füße seien zu Schwämmen geworden. Und er träumte. In seinem Traum wohnten er und Dolores in einem Haus am See. Weil sie die Stadt hatten verlassen müssen. Weil die Stadt tückisch und brutal war. Weil sie die Wohnung auf der Buttonwood in Brand gesteckt hatte. Um die Geister loszuwerden. Im Traum war die Liebe zwischen ihnen aus Stahl, unempfindlich gegen Feuer, Regen und klopfende Hammer. Er träumte, Dolores sei geisteskrank. Und seine kleine Rachel sagte eines Abends, als er betrunken war, aber nicht so betrunken, dass er ihr nicht eine Bettgeschichte hätte vorlesen können, seine Rachel sagte also zu ihm,
»Daddy?«
»Was ist, Kleine?«
»Mami guckt mich manchmal so komisch an.«
»Was meinst du mit komisch?«
»Einfach komisch.«
»Na, wie sieht sie dich denn an?«
»Als ob ich sie richtig traurig mache.«
Und er deckte Rachel zu, gab ihr einen Gute-Nacht-Kuss, kuschelte sich in ihre Halsbeuge und sagte ihr, sie mache niemanden traurig. Würde sie nie, konnte sie gar nicht. Niemals. An einem anderen Abend machte er sich bettfertig und Dolores rieb sich die Narben an den Handgelenken, sah ihm vom Bett aus zu und sagte,
»Wenn du fortgehst, kommt nur ein Teil von dir zurück.«
»Wenn ich wohin gehe, mein Schatz?« Er legte die Uhr auf den Nachttisch.
»Und der Teil, der zurückkommt?«
Sie biss sich auf die Lippe und sah aus, als wollte sie sich mit beiden Fäusten ins Gesicht schlagen.
»Der sollte besser nicht wiederkommen.«
Sie war überzeugt, der Schlachter an der Ecke sei ein Spion. Sie sagte, er grinse sie an und dabei tropfe das Blut von seinem Hackebeil. Er könne bestimmt Russisch. Sie sagte, manchmal könne sie das Hackebeil in ihrer Brust spüren. Manchmal sagte er zu ihr,
»Was ist los? Was mache ich falsch? Was fehlt dir? Wie kann ich dich glücklich machen?«
Und dann sagte sie,
»Ich bin glücklich.«
»Du wirst immer so schnell wütend, und wenn du nicht wütend bist, bist du zu glücklich und hüpfst durch die Gegend.«
»Wo ist das Problem?«
»Es macht den Kindern Angst und mir auch. Es geht dir nicht gut. Du bist immer traurig.«
»Nein«,
entgegnete sie dann,
»du bist immer traurig.«
Teddy träumte, sie weckte ihn eines Nachts auf und sagte ihm, er solle seine Pistole holen. Der Schlachter sei im Haus, sagte sie, unten in der Küche. Er telefoniere auf Russisch. In jener Nacht auf dem Bürgersteig vor dem Coconut Grove, als er sich ins Taxi gebeugt hatte, ihr Gesicht nur wenige Zentimeter entfernt gewesen war, da hatte er hineingesehen und gedacht, Ich kenne dich. Ich kenne dich von klein auf. Ich habe gewartet. Gewartet, dass du in mein Leben trittst. Jahrelang. Ich kenne dich schon mein Leben lang. So einfach war das. Er verspürte nicht den verzweifelten Wunsch der GIs, mit ihr zu schlafen, bevor er in See stach, denn in jenem Moment wusste er, dass er aus dem Krieg heimkehren würde. Er würde zurückkommen, weil die Götter nicht erst dafür sorgten, dass man die zweite Hälfte seiner Seele traf und sie einem dann wieder nahmen. Er beugte sich vor und sagte es ihr. Und er sagte: »Mach dir keine Sorgen. Ich komme zurück.« Sie strich ihm übers Gesicht. »Bitte. Ja?« Er träumte, er kehre ins Haus am See zurück. Er war in Oklahoma gewesen, hatte mit ungefähr 10 Zwischenstationen 2 Wochen lang einen Mann von den Docks in South Boston bis nach Tulsa verfolgt, war immer einen Schritt zu spät gewesen, bis er buchstäblich mit dem Kerl zusammenstieß, als er aus der Herrentoilette einer Tankstelle kam. Um 11 Uhr morgens betrat er das Haus, dankbar, dass es ein Wochentag war und die Jungen in der Schule waren. Ihm saß die Fahrt in den Knochen, er sehnte sich nach seinem Bett. Er ging hinein, rief Dolores und goss sich einen doppelten Scotch ein. Dann kam sie von hinten herein und sagte: »Es ist nicht genug.« Mit dem Glas in der Hand drehte er sich um und fragte: »Was denn, Schatz?« Da merkte er, dass sie ganz nass war, als hätte sie gerade unter der Dusche gestanden, bloß trug sie ein altes, dunkles Kleid mit verblasstem Blumenmuster. Sie war barfuß. Das Wasser tropfte ihr aus dem Haar und aus dem Kleid. »Schatz«, sagte er, »du bist ja ganz nass.« Sie sagte wieder: »Es ist nicht genug«, und stellte eine Flasche auf die Küchentheke. »Ich bin noch wach.« Dann ging sie wieder nach draußen. Teddy sah ihr nach, wie sie mit langen, schlurfenden Schritten zum Pavillon schwankte. Er stellte sein Glas auf die Theke, betrachtete die Flasche und sah, dass es das nach ihrem Klinikaufenthalt vom Arzt verschriebene Beruhigungsmittel war. Wenn Teddy länger unterwegs war, maß er die Teelöffel ab, die sie seiner Meinung nach während seiner Abwesenheit brauchte, und schüttete sie in ein kleines Fläschchen im Apothekenschrank. Dann schloss er die Flasche im Keller ein. Sie enthielt Medizin für 6 Monate, und Dolores hatte sie ausgetrunken. Er sah, wie sie die Stufen zum Pavillon hinaufstolperte, auf die Knie fiel und sich wieder erhob. Wie war sie an die Flasche gekommen? Das Schloss am Kellerschrank war kein gewöhnliches, nicht einmal ein starker Mann mit einem Bolzenschneider konnte es öffnen. Knacken konnte sie es nicht, und Teddy besaß den einzigen Schlüssel. Er sah, wie sie sich auf die Schaukel im Pavillon setzte, dann blickte er auf die Flasche. Er konnte sich erinnern, dass er am Abend vor seiner Abfahrt genau hier gestanden, die Flüssigkeit teelöffelweise in das Fläschchen aus dem Apothekerschrank gefüllt und sich selbst dabei 1-2 Glas genehmigt hatte. Er hatte auf den See geschaut, die kleinere Flasche ins Wandschränkchen gestellt, war nach oben gegangen, um sich von den Kindern zu verabschieden, war wieder heruntergekommen, weil das Telefon klingelte, hatte den Anruf von der Dienststelle entgegengenommen, sich anschließend Mantel und Reisetasche geschnappt, Dolores an der Tür einen Kuss gegeben und war zu seinem Auto gegangen und hatte die große Flasche auf der Küchentheke stehen lassen. Durch die Fliegentür ging er nach draußen, lief über den Rasen zum Pavillon und stieg die Stufen hinauf. Sie sah ihm entgegen, völlig durchnässt, hing in der Schaukel, ließ ein Bein baumeln, gab sich mit dem anderen Schwung. »Schatz, wann hast du das alles getrunken?« fragte er.
»Heute Morgen.«
Sie streckte ihm die Zunge raus, dann lächelte sie verträumt und schaute zur gewölbten Decke hoch.
»Aber es war nicht genug. Kann nicht schlafen. Will einfach nur schlafen, bin so müde.«
Hinter ihr im See trieben Baumstämme. Und er wusste, dass es kein Holz war. Dennoch wandte er den Blick ab und sah seine Frau an.
»Warum bist du müde?«
Sie zuckte mit den Schultern, schüttelte die Hände aus.
»Macht mich alles so müde. So müde. Möchte nur nach Hause.«
»Du bist zu Hause.« Sie wies hoch zur Decke.
ganz nach Hause«,
sagte sie. Wieder schaute Teddy zu den Baumstämmen hinüber, die sanft im Wasser trieben.
»Wo ist Rachel?«
»Schule.«
»Sie ist noch zu jung für die Schule, Schatz.«
»Nicht für meine«,
sagte seine Frau und zeigte ihm die Zähne. Da schrie Teddy auf. Er schrie so laut, dass Dolores aus der Schaukel fiel. Er sprang über sie hinweg, sprang über das Geländer auf der Rückseite des Pavillons und rannte schreiend los. Schrie Nein, schrie Gott, schrie Bitte, schrie Nicht meine Kinder, schrie Jesus, schrie O, O, O. Er warf sich ins Wasser, rutschte aus, fiel vornüber, ging unter. Das Wasser umschloss ihn wie Öl. Er schwamm weiter, immer weiter und tauchte mitten zwischen ihnen auf. Inmitten der drei Baumstämme. Inmitten seiner Kinder. Edward und Daniel trieben mit dem Gesicht nach unten, aber Rachel lag auf dem Rücken. Sie hatte die Augen geöffnet und schaute hoch zum Himmel. Mit der Einsamkeit ihrer Mutter in den Augen suchte sie die Wolken ab. Nacheinander trug er sie aus dem Wasser und legte sie ans Ufer. Er ging behutsam mit ihnen um, hielt sie fest, aber sanft. Er konnte ihre Knochen fühlen, er streichelte ihre Wangen, er streichelte ihre Schultern, die Brust, die Beine, die Füße, er küsste sie viele Male. Dann fiel er auf die Knie und übergab sich, bis ihm die Brust brannte und der Magen leer war. Er verschränkte die Arme der Kinder vor der Brust und sah dabei, dass Daniel und Rachel Fesselspuren an den Handgelenken hatten. Da wusste er, dass Edward der Erste gewesen war. Die anderen beiden hatten warten müssen, alles gehört und gewusst, dass sie als Nächstes an der Reihe waren. Noch einmal küsste er jedes Kind auf beide Wangen und die Stirn, dann schloss er Rachels Augen. Hatten sie sich gewehrt? Hatten sie gestrampelt, als Dolores sie zum See trug? Hatten sie geschrien? Oder hatten sie es stöhnend, resigniert mit sich geschehen lassen? Er sah seine Frau in dem violetten Kleid vor sich, in dem er sie kennengelernt hatte. Er sah ihren Gesichtsausdruck in dem Moment, als sie ihm zum ersten Mal aufgefallen war. Der Gesichtsausdruck, in den er sich verliebt hatte. Er hatte gedacht, es läge nur am Kleid, an ihrer Unsicherheit, so ein schickes Kleid in so einem schicken Nachtclub zu tragen. Aber das war es nicht gewesen. In ihrem Gesicht stand Angst. Kaum gezügelte Angst. Und sie war immer da. Sie hatte Angst vor allem. Vor Zügen, Bomben, ratternden Straßenbahnen, Presslufthämmern, dunklen Straßen, Russen, U-Booten, Kneipen voll rauflustiger Männer, Meeren voller Haie, vor Asiaten, die in einer Hand ein rotes Buch und in der anderen ein Gewehr trugen. Vor all dem und noch vor vielem mehr hatte sie Angst, aber was ihr die größte Furcht bereitete, das war in ihr. Ein übernatürlich intelligenter Parasit, der schon ihr ganzes Leben lang in ihrem Kopf hockte und sein Unwesen trieb, herumtrippelte und aus Spaß Stecker herauszog. Teddy ging zum Pavillon und saß dort lange auf dem Boden, sah ihr beim Schaukeln zu. Und das Schlimmste war, dass er sie so sehr liebte. Wenn er seinen Verstand opfern müsste, um ihren zu retten, er würde es tun. Seine Arme und Beine verkaufen? Ohne weiteres. Sie war die einzige Liebe, die er je gekannt hatte. Nur ihretwegen hatte er den Krieg überlebt, diese furchtbare Welt überlebt. Er liebte sie mehr als sein Leben, mehr als seine Seele. Aber er hatte sie im Stich gelassen. Er hatte seine Kinder im Stich gelassen. Er hatte das von ihnen gemeinsam aufgebaute Leben im Stich gelassen, weil er sich geweigert hatte, Dolores so zu sehen, wie sie wirklich war. Einzusehen, dass ihre Geisteskrankheit nicht ihre Schuld war, dass sie keine Gewalt darüber hatte, dass sie kein Beweis charakterlicher Schwäche oder fehlender Stärke war. Er hatte sich geweigert, das zu verstehen, denn wenn sie wirklich seine einzige wahre Liebe war, sein unsterbliches Pendant, was sagte das dann über seinen Verstand, über seine geistige Gesundheit, seine charakterliche Schwäche? Deshalb hatte er sich versteckt, vor ihr versteckt. Er hatte sie allein gelassen. Seine einzig wahre Liebe hatte zugelassen, dass ihr Verstand sich selbst auffraß. Er sah ihr beim Schaukeln zu. Oh Gott, wie sehr er sie liebte. Er liebte sie, und das beschämte ihn sehr, mehr als seine Söhne. Auch mehr als Rachel? Vielleicht nicht. Das vielleicht nicht. Er sah, wie Rachel in den Armen ihrer Mutter zum Wasser getragen wurde. Die Augen seiner Tochter weiteten sich, als Dolores in den See stieg. Er sah seine Frau an, sah noch immer seine Tochter vor sich und dachte, »Du grausames, grausames, geisteskrankes Tier!« Teddy saß im Pavillon auf dem Boden und weinte. Er wusste nicht, wie lange. Er weinte und sah Dolores vor sich, wie sie auf der Veranda sitzt, als er ihr Blumen schenkt. Dolores, die sich in den Flitterwochen über die Schulter nach ihm umschaut. Dolores in ihrem violetten Kleid. Dolores, schwanger mit Edward. Dolores, die eine Wimper von seiner Wange tupft, als sie sich aus seiner Umarmung löst. Dolores, die sich in seinen Armen windet, um ihm einen Kuss auf die Hand zu drücken. Dolores, die ihn anlacht, ihm ihr Sonntagmorgenlachen schenkt und dann ihr Gesicht um diese großen Augen, das plötzlich zerbricht und sie sieht so verängstigt und einsam aus. Immer war ein Teil von ihr so einsam, immer. Mit zitternden Knien stand er auf. Er setzte sich neben seine Frau und sie sagte,
»Du bist mein lieber Mann.«
»Nein«, sagte er, »bin ich nicht.«
»Doch«,
sie nahm seine Hand.
»Du liebst mich, das weiß ich. Ich weiß, dass du nicht perfekt bist.«
Was hatten Daniel und Rachel gedacht, als sie aufwachten, weil ihre Mutter sie mit einem Strick an den Händen fesselte, als sie ihr in die Augen sahen? Und Edward? Edward war bestimmt davongelaufen. Sie musste ihn durchs Haus gejagt haben. Jetzt war sie fröhlich, glücklich.
»Komm«, sagte sie, »bringen wir sie in die Küche.«
Sie setzte sich rittlings auf seinen Schoß, drückte ihn an ihren nassen Körper.
»Komm, wir setzen sie an den Tisch, Andrew.«
Sie küsste ihn auf die Augenlider. Er hielt sie fest, drückte sie an sich und weinte an ihrer Schulter.
»Sie sollen unsere Puppen sein«, sagte sie. »Wir machen sie trocken.«
Er konnte sich nicht vorstellen, dass sie in einer Zelle saß, in einer weißen Gummizelle mit einem kleinen Sichtfenster in der Tür.
»Sie dürfen heute Nacht bei uns im Bett schlafen.«
»Hör bitte auf zu reden.«
»Und morgen können wir mit Ihnen ein Picknick machen.«
»Wenn du mich je geliebt hast, dann hör jetzt auf zu reden«, sagte Teddy. Er wollte zu seinen Kindern, wollte sie lebendig machen, sie fortbringen, fort von ihr. Dolores griff nach seiner Dienstwaffe. Er umklammerte ihre Hand.
»Ich brauche deine Liebe«, sagte sie. »Du musst mich befreien.«
Sie zog an seinem Revolver, aber er nahm ihre Hand herunter. Er sah ihr in die Augen. Sie waren so hell, dass es weh tat. Es waren nicht die Augen eines Menschen, vielleicht die eines Hundes oder eines Wolfs. Nach dem Krieg, nach Dachau, hatte er geschworen, er würde nie wieder jemanden töten, es sei denn, ihm bliebe keine andere Wahl, es sei denn, der andere habe schon auf ihn angelegt, nur dann. Er konnte keinen weiteren Tod ertragen, er konnte es nicht. Sie zog an seiner Waffe, ihre Augen wurden noch heller, und wieder schob er ihre Hand fort. Er blickte zum Seeufer hinüber, wo die Kinder säuberlich, Schulter an Schulter aufgereiht lagen. Er zog den Revolver aus dem Holster, zeigte ihn ihr. Sie biss sich auf die Lippe, weinte, nickte. Sie schaute hoch zur Decke des Pavillons. Sie sagte,
»Wir tun so, als ob sie bei uns sind. Wir baden sie, Andrew.«
Da setzte er ihr den Lauf auf den Bauch. Seine Hand zitterte. Seine Lippen zitterten und er sagte,
»Ich liebe dich, Dolores.«
Und selbst in dem Moment, als er ihr die Waffe auf den Bauch setzte, war er überzeugt, dass er es nicht konnte. Sie schaute an sich hinunter, als sei sie überrascht, noch da zu sein, ihn noch vor sich zu haben.
»Ich liebe dich auch. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich wie...«
Da drückte er ab. Das Geräusch trat aus ihren Augen. Luft platzte ihr aus dem Hals. Sie legte die Hand auf das Loch im Bauch und sah ihn an. Mit der anderen Hand griff sie ihm ins Haar. Und als es aus ihr rann, zog er sie an sich. Sie erschlaffte und er hielt sie fest und weinte seine schreckliche Liebe in ihr verblichenes Kleid. Im Dunkel setzte er sich auf und roch die Zigarette, noch ehe er die Glut sah. Sie glomm auf, als Sheehan an der Zigarette zog. Sheehan beobachtete ihn. Er selbst saß im Bett und weinte. Er konnte nicht aufhören. Er rief ihren Namen. Er sagte, »Rachel, Rachel, Rachel.« Er sah ihre Augen, die hoch zu den Wolken schauten, und ihr Haar, das um sie herum trieb. Als die Krämpfe verklungen, die Tränen getrocknet waren, fragte Sheehan,
»Welche Rachel?«
»Rachel Leddes«, sagte er.
»Und wer sind Sie?«
»Andrew«, sagte er. »Ich heiße Andrew Leddes.« Sheehan knipste ein kleines Licht an, das Corley und einen Wärter hinter den Gitterstäben offenbarte. Der Wärter hatte ihnen den Rücken zugekehrt, aber Corley hielt die Stäbe umklammert und sah in die Zelle.
»Warum sind Sie hier?«
Er nahm das Taschentuch von Sheehan entgegen und wischte sich übers Gesicht.
»Warum sind Sie hier?«
wiederholte Corley.
»Weil ich meine Frau getötet habe.« »Und warum haben Sie das getan?«
»Weil sie unsere Kinder getötet hat und ihren Frieden brauchte.«
»Wer war Rachel Leddes?«
»Meine Tochter. Sie war 4 Jahre alt.«
»Wer ist Rachel Solando?«
»Niemand. Ich habe sie mir ausgedacht.«
»Warum?«
fragte Corley. Teddy schüttelte den Kopf.
»Warum?«
wiederholte Corley.
»Ich kann nicht.«
Teddy umklammerte seinen Kopf und wiegte sich vor und zurück.
»Bitte, ich will es nicht sagen. Bitte nicht, Doktor.«
Corley umklammerte die Gitterstäbe.
»Ich muss es hören, Andrew.«
Er sah Corley hinter den Stäben und wäre am liebsten auf ihn losgegangen und hätte ihm die Nase abgebissen.
»Weil«,
sagte er und hielt inne. Er räusperte sich, spuckte auf den Boden.
»Weil ich den Gedanken nicht ertragen kann, zugelassen zu haben, dass meine Frau unsere Kinder tötet. Ich habe alle Warnungen missachtet. Ich habe einfach die Augen davor verschlossen. Ich habe die Kinder selbst umgebracht, weil ich Dolores keine Hilfe geholt habe. Damit kann ich nicht leben.«
»Aber Sie müssen es. Das müssen Sie einsehen.«
Er nickte. Er zog die Knie an die Brust. Sheehan sah sich über die Schulter nach Corley um, der sich hinter dem Gitter eine Zigarette anzündete. Er ließ Teddy nicht aus den Augen.
»Ich habe eine Befürchtung, Andrew. Wir waren schon mal so weit. Genau an dieser Stelle waren wir schon vor 9 Monaten. Und dann haben sie sich zurückentwickelt. Rapide.«
»Das tut mir leid.«
»Das weiß ich zu schätzen«, sagte Corley. »Aber eine Entschuldigung hilft mir jetzt nicht weiter. Ich muss wissen, dass Sie die Realität akzeptieren. Keiner von uns kann sich eine erneute Regression leisten.«
Teddy sah Corley an, diesen zu dünnen Mann mit den großen Schatten unter den Augen, der gekommen war, ihn zu retten. Vielleicht der einzig wahre Freund, den er je gehabt hatte. Wieder sah er den Knall des Schusses in ihren Augen, fühlte die nassen Handgelenke seines Sohnes, als er dessen Arme vor der Brust verschränkte. Wieder sah er das Haar seiner Tochter, das er ihr mit dem Zeigefinger aus der Stirn strich.
»Diesmal habe ich keine Regression«, sagte er. »Ich heiße Andrew Leddes. Im Frühjahr 1952 habe ich meine Frau Dolores getötet.«
Als er erwachte, schien die Sonne ins Zimmer. Er setzte sich auf und schaute zu den Gitterstäben hinüber, aber es waren keine da. Da war nur ein Fenster, niedriger als in der Zelle. Er begriff, dass er nicht in der Zelle war, sondern im oberen Etagenbett des Zimmers, das er sich mit Trey und Bibi geteilt hatte. Es war niemand da. Er sprang vom Bett, machte den Schrank auf und fand seine Kleidung. Frisch aus der Wäscherei. Er zog sie an. Er ging zum Fenster, setzte einen Fuß auf Sims, um den Schuh zu schnüren. Er sah nach draußen in den Hof, wo Patienten, Pfleger und Wärter herumliefen. Einige schlenderten vor dem Krankenhaus umher, andere waren mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Wieder andere pflegten die Überreste der Rosenbüsche entlang des Fundaments. Beim Schnüren des zweiten Schuhs musterte er seine Hände. Unerschütterlich. Sein Blick war so klar wie damals als Kind. Sein Kopf ebenfalls. Er verließ das Zimmer und ging die Treppe hinunter nach draußen in den Hof. Im überdachten Gang traf er Schwester Marino. Sie lächelte ihn an und sagte, »Morgen.« »Und was für ein schöner«, gab er zurück. »Wunderschön. Wahrscheinlich hat der Hurrikan den Sommer weggepustet.« Er stützte sich auf die Brüstung und schaute in den babyaugenblauen Himmel. Er roch eine Frische in der Luft, die es seit Juni nicht mehr gegeben hatte. »Schönen Tag noch«, sagte Schwester Marino und ging weiter. Er sah ihr nach und dachte, es sei vielleicht ein Zeichen seiner Heilung, dass ihm ihre schwingenden Hüften gefielen. Er ging in den Hof, vorbei an Pflegern, die ihren freien Tag hatten und mit einem Ball spielten. Sie winkten ihm zu, sagten »Guten Morgen«, und er winkte und grüßte zurück. Er hörte die Fähre hupen, die sich dem Anleger näherte, und auf dem Rasen vor dem Krankenhaus standen Corley und der Direktor und unterhielten sich. Sie nickten ihm zu. Er nickte zurück. Er setzte sich auf die Eingangstreppe des Krankenhauses, betrachtete alles und fühlte sich so gut wie schon lange nicht mehr. »Hier!« Er nahm die Zigarette, schob sie sich zwischen die Lippen, beugte sich zur Flamme vor und roch den Gasgestank des Zippo, bevor es wieder zuschnappte. »Wie geht's uns heute Morgen?« »Gut. Und dir?« Tief sog er den Rauch ein. »Kann nicht klagen.« Er merkte, dass Corley und der Direktor sie beobachteten. »Ob wir wohl je herausbekommen, was der Direktor da für ein Buch bei sich trägt?« »Nee, bekommen wir vielleicht bis an unser Lebensende nicht raus.« »Das ist jammerschade.« Er zog an der Zigarette und stellte fest, dass der Tabak süß schmeckte. Er war reichhaltiger und schmeckte lange nach. »Und was machen wir als nächstes?«, fragte er. »Musst du mir sagen, Chef?« Er grinste Chuck an. Die beiden saßen in der Morgensonne, hatten es sich bequem gemacht und taten, als sei mit der Welt alles im Lot. »Wir müssen irgendwie von dieser Insel runter«, sagte Teddy. »Unseren Arsch Richtung Heimat bewegen.« Chuck nickte. »Hab mir gedacht, dass du sowas sagst.« »Und? Vorschläge?« »Muss ich mal kurz drüber nachdenken«, sagte Chuck. Teddy nickte und lehnte sich gegen die Stufen. Er hatte Zeit. Auch länger. Chuck hob die Hand und schüttelte gleichzeitig den Kopf. Corley nickte ihm zu, dann sagte er etwas zum Direktor und die beiden steuerten über den Rasen auf Teddy zu. Vier Pfleger schlossen sich ihnen an. Einer hielt ein weißes Bündel in der Hand. Aus Stoff. Teddy meinte, darin Metall in der Sonne blitzen zu sehen, als der Pfleger es auseinanderrollte. »Ich weiß nicht, Chuck«, sagte Teddy. »Glaubst du, die sind uns auf den Fersen?« »Nein«, Chuck legte den Kopf in den Nacken, blinzelte in die Sonne und grinste Teddy an. »Dafür sind wir zu gerissen.« »Ja«, sagte Teddy. »Sind wir, oder?«
So, das war's. Nächste Woche geht es mit einer meiner absoluten Lieblingsproduktionen weiter. Drei Geschichten. Das ist die erste CD der Hörtrilogie, die ich zusammen mit meinen beiden Kollegen von den drei Fragezeichen aufgenommen habe. Drei Geschichten. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher-Lounge-Hörspiel läuft übrigens gerade der 8. Fall unseres coolen Privatdetektivs Richard Diamond mit dem Titel Der Karussellfall. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keinen unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf. Shh.